ARD.
Ich habe ein bisschen Angst, was kaputt zu machen.
Ehrlicherweise. Zu Recht.
Das ist immer so, wenn man was Neues hat, dann fasst man es mit ganz spitzen Fingern nur an.
Ich bin aber überrascht, dass wir noch nichts kaputt gemacht haben. Das Licht leuchtet im Hintergrund noch.
In den 12 Sekunden, in denen wir hier sind, meinst du?
Ja, aber das normal wäre gewesen, irgendwie die Scheibe zerbricht direkt oder so.
Oder du machst einen Flecken in den Teppich.
Mag Flecken.
Sehr gut. Wenn das das Niveau ist, dann bitte weiter so. Wir sitzen in unserem neuen Studio. Das könnt ihr jetzt natürlich, wenn ihr nur hört, nicht sehen. Aber zum Glück könnt ihr uns ja sehen, denn wir sind ja ein Videopodcast. Und wir sind umgezogen und teilen uns jetzt quasi das Studio mit den lieben Kollegen und Kolleginnen von unserer Twitch-Sendung, die samstags immer kommt. Die sitzen auch hier in diesen gemütlichen, großen, schweren Sesseln. Also es ist wirklich wie Wohnzimmer, oder?
Voll. Und ich habe mich auch noch umgezogen vorher.
Aber nicht zu viel, Jens, nicht zu viel Gas geben.
Ich wollte heute dir mal die Show stehlen, wo wir hier im neuen Set sitzen.
Behalte dir noch ein bisschen was für die Folge. Denn ja,
dann, das ist jetzt vorbei, mehr habe ich nicht.
Wir haben viel vor. Wir wollen natürlich über die Bundesliga sprechen. Dafür sind wir hier. Das machen heute Jens Walbrot und mein Name ist Tobi Schäfer. Und uns hört ihr im Sportschau Bundesliga Update. Der dritte Spieltag in der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns und es war ein Wochenende, Jens, das kann man einteilen in, es gab ein bisschen Befreiung, es gab ein bisschen, sagen wir mal, Krisenverschärfung, es gab ein bisschen Standard und was hatten wir noch? Es gab Spektakel natürlich auch noch. Wir wollen alles so ein bisschen durchgehen und fangen mal mit dem Frischesten an und zwar mit dem, was am Sonntag passiert ist und wir reden über den Tabellenvierten, das ist, Überraschung, der FC St. Pauli.
Wer ist da überrascht?
Naja, also wenn vor der Saison jemand in Hamburg erzählt hätte, ihr seid nach 3 Spielen Vierter, dann hätten die alle aber gesagt,
du hast ja nie alle.
Gehen wir zum Arzt.
Ist auch richtig.
Also 2-1 der Sieg gegen den FC Augsburg. Wir haben ja vorher gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen das Duell der beiden Mannschaften, die sich um den Titel streiten. Wer könnte die größte Überraschung der Saison werden? Aktuell ist es St. Pauli. War ein verdienter Sieg dann am Ende des Tages, das muss man schon sagen, oder?
Ja, total. Also klares Chancenplus in der zweiten Halbzeit. Ich finde insgesamt, das war ja schon so ein bisschen so, wie wir es auch so prognostiziert haben, dass es so intensiv war, dass Augsburg auch viel auf so zweite Bälle versucht hat zu gehen, das in der ersten Halbzeit ja auch wirklich gut gemacht hat. Aber St. Pauli zeichnet in dieser Saison halt aus, dass sie bei diesem Hauruck-Fußball immer dann auch spielerische Lösungen finden. Und ich finde, das haben sie beeindruckend in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und wenn du mal schaust, 2,9 XG im Vergleich zu 0,7 bei den Augsburgern, das ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, Tore zu erzielen. Also statistisch wahrscheinlich wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Mhm. Das war, finde ich, total beeindruckend, was St. Pauli gemacht hat.
Augsburg zwar erst in Führung durch Fabian Rieder, dann das 1:1 durch Andreas William Edwin Hutonji. Sein drittes Saisontor. Sie haben endlich einen Finisher, sagt man ja, beim FC St. Pauli. Und der Siegtreffer dann durch Daniel Sinani, der ist schon ein bisschen länger bei St. Pauli, er war überhaupt an 4 Torschüssen beteiligt, legte die größte Laufdistanz zurück, hat die meisten Zweikämpfe absolviert, also definitiv der Spieler des Spiels.
Er ist, finde ich, sogar auch so ein bisschen der Spieler der Saison bis hierhin. Vielleicht mit Chima Fujita im defensiven Mittelfeld, den fand ich heute auch wieder richtig gut. Aber Sinani, der hat halt immer eine Idee. Also der löst dir dann auch wirklich mal so total knifflige Situationen, so enge Geschichten im Mittelfeld, wo es dann irgendwie so 2-3 Zweikämpfe hintereinander gibt, ob das dann mit einer guten Passidee ist oder auch mal mit einer 1-gegen-1 Situation. Für mich heute auch wieder der Mann des Spiels da in Hamburg am Müllerntor.
Und er hat natürlich einen alten Bekannten getroffen. Er hat Elias Saad getroffen, der in der vergangenen Saison noch sein Mitspieler war. Und wir haben Sinani dann nach dem Spiel mal gefragt, was bespricht man dann da so, wenn man vorher gegeneinander gespielt hat?
Man hat vieles gesprochen, wie es immer so ist bei einem Freund, wie es ihm geht, wie er das Spiel fand und ein bisschen gepöbelt, aber das gehört immer dazu.
Ja, wird ein bisschen wie bei uns jetzt,
ja, genau.
Wie bei uns. Nur, dass wir mit dem Pöbeln anfangen.
Ein bisschen Pöbeln,
und das wie geht's dir, lassen wir immer weg. Also St. Pauli, 7 Punkte nach 3 Spielen, das ist die beste Startbilanz in der Bundesliga-Geschichte des FC St. Pauli und das sieht so aus, als hätten die mit dem Abstieg in dieser Saison gar nichts zu tun.
Ich habe ja gesagt, die kommen in die Conference League. Also, nee, ich habe nicht gesagt, die kommen in die Conference League. Ich habe gesagt, sie spielen um die Conference League.
Aber wir wollen soweit noch gar nicht vorgreifen, denn
im Moment spielen sie um die Champions League, wissen wir beide.
Es sind erst 3 Spiele gespielt. Vom FC Augsburg war ich ein bisschen enttäuscht. Wieder ein bisschen zu ängstlich aufgestellt, auch von Sandro Wagner. Mert Kölmür auf der 9 gespielt mit gebrochenem Zeh oder angebrochenem Zeh. Sandro Wagner selbst hätte auch rot sehen müssen. Es gab eine Szene, wo er das Spiel verzögert hat, hat einen Ball auf den Platz geworfen. Das ist für Offizielle oder für Betreuer, ist das eine rote Karte? laut den Statuten. Aber er hat nur gelb gesehen, also hat er ein bisschen Glück gehabt. Und ansonsten vom FC Augsburg nicht so wahnsinnig viel zu sehen.
Ja, man muss ihm zugute halten, dass mit Essende da vielleicht dann derjenige fehlt noch. Der kann ja kommende Woche wieder spielen, der da vielleicht eine Lösung ist. Aber das ist ja auch was sich irgendwie in den letzten 3 Wochen oder in den letzten 3 Spieltagen, es gab ja die Länderspielpause dazwischen, schon so gezeigt hat. Das ist jetzt nicht die spielerische Neuerfindung, so was Sandro Wagner mit dem FCA macht. Fand ich auch. Ich habe den Eindruck, auch den du hattest, einfach lange Bälle hinter die Kette irgendwie mal Wolf schicken oder so oder versuchen irgendwie Köme ins Spiel zu bekommen. Das ist für mich jetzt noch nicht der große Plan, auch wenn alles andere so mit Intensität und so. Ich finde, in der ersten Halbzeit ist dieser Plan grundsätzlich schon nicht so schlecht aufgegangen. Auch wenn das Tor, das 1-0, das ist vor allem ja, weil Massengo eine super Flanke bringt und ansonsten ist es auch viel glücklicher Zufall, dass Massengo da drin bleibt. Also ich bin da auch noch sehr zurückhaltend, was Augsburg angeht.
Wir haben ja am Donnerstag, als wir auf diesen Spieltag geschaut haben, haben wir ja schon mal die früheste Elf des Spieltages aufgestellt.
Da haben wir richtig gehittet.
Und haben eine Prognose aufgestellt, wer denn in welchem Spiel ja am meisten sich hervortun könnte. Haben aus jedem Spiel einen gepickt und waren ja bei dieser Partie bei einem Torhüter, bei Finn Dahmen. Kann man fast ja auch stehen lassen. War wahrscheinlich bester Augsburger noch an dem Tag, auch wenn es jetzt natürlich eigentlich ein St. Paulianer sein müsste nach dem Sieg, der in die Elf des Tages rutscht.
Vielleicht nehmen wir einfach 2. Also Daniel Sinani kommen wir nicht vorbei, meiner Meinung nach. Und Finn Dahmen kann man aber trotzdem nehmen, weil hast du irgendeinen anderen Torhüter an diesem Spieltag gesehen, der besser war? Also Finn Dahmen hat ja wirklich auch Schlimmeres verhindert. Ne? In der zweiten Halbzeit hatte St. Pauli ja echt dicke Chancen, wo Finn Dahmen dann schon ein, zwei Mal richtig gut dann auch dabei ist. Und an den Gegentoren kann er ja eigentlich nichts machen.
Ist mit Vasil zusammen, sind es die beiden Torhüter mit der besten Torhüter-Effizienz der Liga. Also es war wirklich das Duell der beiden besten Keeper aktuell.
Ja, genau. Bei dem Gegentor, bei dem Elfmeter, den hält er ja sogar erst noch.
Ja.
Also ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Man kann Finn Dahmen in die Elf des Tages nehmen.
Und einen zweiten dann noch vom FC St. Pauli. Für wen würdest du dich entscheiden?
Ja, Daniel Sinani auf jeden Fall.
Nimmst du final
ihn? Also hast du jetzt
weil wir brauchen, ich sag's, ich nehme das schon mal vorweg, wir brauchen ein bisschen Defensive. Ich würde ja für einen Defensiven beim
Paulianer
plädieren, weil das vergisst man jetzt auch. Wir reden jetzt immer über die tolle Offensive, die sie jetzt auch haben, aber hinten, das war auch wieder richtig gut. Hauke Wahl wieder richtig gut gespielt. Du hast die Doppel-6 angesprochen.
Also man kann auch Erik Smith nehmen.
Genau, ist der beste Balleroberer der Liga. Können wir ja mal festhalten.
Also wir nehmen jetzt Erik Smith oder wen?
Nein, wir nehmen jetzt Sinani natürlich. Und machen mal weiter.
Also wenn uns nachher ein Abwehrspieler fehlt, können wir da ja nochmal wieder in die St. Pauli-Kiste greifen.
Jetzt greifen wir erstmal in die Kiste Borussia Park. Da siegt Werder Bremen klar und deutlich mit 4-0 bei Borussia Mönchengladbach. Was haben wir Bremen zu Beginn der Saison beerdigt schon, zerlegt und haben ganz schwarz gemalt. Und jetzt sind die auf einmal oben auf. Und jetzt müssen wir das Gleiche mit Gladbach machen. Oder wie ist da die Situation? Also ich habe ja vor dem Spiel gesagt, der größte Druck bei den Gladbachern auf jeden Fall, als Heimteam auch leicht favorisiert. Der Start in die Saison bisher auch nicht zufriedenstellend und dann kriegst du zu Hause eine 0-4-Packung gegen jetzt nicht unbedingt ein Top-Team, ne? Das ist schon jetzt ein bisschen Alarmstimmung, finde ich.
Ja, weil sie sich ja irgendwie auch wieder so ein Stück weit selbst geschlagen haben, ne? Also das, was Bremen gemacht hat, war super, also Bremen macht ein super Spiel, ich will das überhaupt nicht kleinreden, ich glaube total wichtig war, dass halt Marco Friedl irgendwie wieder fit geworden ist und dass Jens Stay zurück ist. Die Stay macht nicht nur ein Tor, ich finde dadurch gibt es eine ganz andere Stabilität und man muss ja sagen, diese offensive Dreierreihe hinter Marco Gröhl, wenn da Boniface dann auch irgendwann so angekommen ist, dass er da von Anfang an spielen kann, ist er heute nur eingewechselt worden, da geht schon richtig was mit Puertas, den fand ich auch richtig gut, mit Romano Schmid und dann halt eben mit Bangula, der irgendwie Man of the Match geworden ist und da sieht man dann auch schon, finde ich, so ein bisschen Horst Steffen, ne? Mit diesen ganz vielen Positionswechseln und Spielfreude und so. Und je länger das Spiel wurde, desto sicherer wurde Werder. Da kann man was, finde ich, erwarten. Aber am Ende sind es für mich vor allem auch irgendwie defensive Unzulänglichkeiten bei Borussia Mönchengladbach gewesen. Weil so groß ist jetzt der Unterschied auch nicht gewesen, ne? Also ich glaube, XG 1,6 Gladbach zu 1,8 bei Werder. Da hat Gladbach schon auch ein bisschen selbst dran schuld, dass sie halt in den entscheidenden Momenten nicht gut verteidigen.
Wenn Horst Steffen einen Podcast macht auch, dann ist er der Host Steffen übrigens. Notier das. du hast die Defensive von Werder schon angesprochen, die war total wichtig. Gladbach war, glaube ich, zwischendurch mal eine Stunde lang ohne Abschluss. Das sagt ja auch einiges aus. Reyna in der Startelf offenbar auch noch nicht mit der entsprechenden Wirkung. Bremen ohne Boniface von Beginn an, der kam dann nachher rein, hat auch eine Vorlage gegeben zum 4-0. Also da scheint sich jetzt einiges gerade gerückt zu haben. Und bei den Gladbachern müssen wir tatsächlich wahrscheinlich jetzt mit einer Diskussion um Gerardo Seoane rechnen.
Ja,
irgendwie. Die ist ja latent immer da gewesen, ja. Und die verschärft sich natürlich, wenn du so in die Saison startest.
Ja, da muss man, finde ich, aber auch wieder so ein bisschen über die Transferpolitik reden, ne? Weil du merkst halt schon auch, der gefährlichste Spieler heute war Robin Hack als Flügelspieler. Und Honorars große Stärke ist ja die unglaubliche Flankenqualität. Und die kriegst du halt nicht zum Tragen. Machino ist an der Stelle als Zentrumsstürmer, finde ich, irgendwie lost. So. Und Tabakovic hat offenbar, muss man jetzt, da finde ich, auch wenn man nur 3 Spiele gesehen hat, ist er eingewechselt worden, nicht so richtig Bundesliga-Niveau. So. Und dann musst du jetzt halt noch warten, bis Tim Kleindienst wieder da ist. Ist das geil? Dann gewinnst du jetzt bis November kein Spiel als Gladbach? Oder wie ist der Plan? Also ich finde, man kann jetzt Seoane nicht allein die Schuld geben. Das ist schon auch irgendwie ein bisschen verbaselt wirkt das so, ne? Oder? Oder hast du einen anderen Eindruck? Also bei Werder haben sie es ja auf den letzten Metern gerade gerückt. Da hab ich ja auch gedacht, oh Gott, was haben die denn vor? Aber das wirkt jetzt schon echt total schlüssig. Auch mit den beiden Außenverteidigern, auch Sugawara heute gegen Gladbach richtig gut.
Ich habe so das Gefühl, man wartet ja nicht bei den offiziellen Gladbach, aber im Umfeld, man wartet im Prinzip nur darauf, dass man wieder über den Trainer diskutieren kann, weil er latent nie so richtig dort angekommen ist und sich irgendwie einen Kredit erarbeitet hat. Und das wird jetzt natürlich viel Gegenwind geben für ihn. Aus dem Spiel haben wir im Vorfeld Philipp Sander in die früheste Elf des Tages gewählt. Ich glaube, das müssen wir streichen und müssen dafür jemanden nehmen von Werder natürlich.
Also ich hätte entweder Magula, wahrscheinlich kommen wir an dem eh nicht vorbei.
Ja, oder eben einen von hinten, ne? Weil's
ja, also du kannst auf jeden Fall Stay auch nehmen, finde ich. Und du kannst genauso Marco Friedl auch nehmen.
Genau, notieren wir auch mal, entscheiden wir nachher und gucken, wo wir jemanden brauchen. Also es war auf jeden Fall eine Befreiung für Werder, das kann man sagen. Und eine Befreiung gab es auch für den Sportclub Freiburg, die gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben mit 3:1. Das hast du bei Julian Schuster gemerkt, wie der gejubelt hat. Das hat man selten gesehen. Der ist richtig aus sich rausgekommen. Er hat natürlich auch einiges dazu beigetragen. 3 Joker-Tore. 2 durch Igor Matanovic in der 81. und in der 90. plus 2 macht er dann noch das im letzte Tor. Das war wichtig für den Sportclub.
Voll. Und für mich der Schlüssel ist, sie sind so ein bisschen back to the roots gegangen. Ne? Sie haben Mansambi auf die 10 gestellt und haben, na klar, Osterhage ist wieder fit. Das gibt dir auf der 6 natürlich nochmal eine andere Wucht, aber vorher haben sie ja mit Suzuki da eher einen spielenden Zehner immer gehabt und ich bin ein totaler Fan von dem. Unser Producer Markus, der ist ja Die Hard Freiburg-Fan und wir haben vor der Saison auch darüber geredet und ich habe gesagt, ey Suzuki, geile Verpflichtung, richtig gut, aber passt halt jetzt irgendwie noch nicht so richtig in die Abläufe rein. Und sie haben sich damit so ein bisschen das Problem, das wir gegen Köln hatten, dass sie eigentlich keinen stringenten Spielaufbau an den Start bekommen haben, das haben sie gelöst, indem sie jetzt einfach wieder eher lange Bälle spielen konnten und dann mit Mansambi auf die 2. gehen, weil du halt einfach eine andere Wucht dann da hast. Und das hat total funktioniert. Und dass Matanovic so hittet, ist natürlich jetzt auch irgendwie eine geile Geschichte. Weil der hat ja nach dem Spiel gesagt, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich in den Kader komme. Der war ja eigentlich verletzt noch.
Und das hat Julian Schuster auch nochmal erklärt, dass es eigentlich Zufall war, dass Matanovic überhaupt mit dabei war.
Der eigentliche Plan war, ihn gar nicht mit in den Kader zu nehmen, weil er erst 4 Trainingseinheiten hatte. Aber Entschuldigung. Hatte gestern im Abschlusstraining jeden Ball reingemacht. Da wäre es höchst fahrlässig gewesen, ihn nicht heute mitzunehmen. Und das ist die Grundlage bei uns. Wenn man gut trainiert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, auf den Platz zu kommen.
Klingt so, als sei Julian Schuster um ein Haar nicht im Kader gewesen mit seiner Stimme. Aber das war wahrscheinlich aufgrund des Spiels.
Boah, was meinst du, was das für eine Befreiung für den war, ey? Der ist ja auch ordentlich abgegangen da, ne? Am Rand, muss man sagen.
Ja, ja. Also Freiburg hat jetzt so einen Kipppunkt überwunden. Das war eine ganz gefährliche Situation. Geraten erst in Rückstand und waren lange in Rückstand, bis zur 80. Minute. Und das ist dann ein Spiel, das du dann eigentlich in den meisten Fällen auch dann verlierst. Und dann stehst du da immer noch mit 0 Punkten und hast einen richtig miesen Saisonstart. Aber diesen Kipppunkt jetzt überwunden zu haben, Widerstandsfähigkeit bewiesen zu haben, dazu die gelungenen Wechsel des Trainers, so das bringt dich jetzt erstmal wieder richtig nach vorne. Und wenn wir über das Spiel sprechen, müssen wir natürlich auch über den VfB sprechen, der ein bisschen enttäuscht hat.
Ja, also für mich ist das Problem des VfB gerade vor allem auch ein defensives. Also bei den Gegentoren, ne, Henriks wird eingewechselt für Mittelstädt. Und 2 Minuten später fällt das 1-1 durch Matanovic. Und Matanovic macht das natürlich richtig geil, ne? Also der steht da ja am 16er und lässt den so leicht über den Spann schluppen, damit der mit links neben den, aus seiner Sicht links neben den Pfosten geht. Unhaltbar. Und auch genau so gewollt. super Abschluss, aber dass es überhaupt dahin kommt, die Vorlage kommt ja von Kübler. Und das ist einfach da am, ist einfach da auf dem Freiburger rechten Flügel, linke Abwehrseite von Stuttgart, ist an der Stelle einfach nicht gut verteidigt. Mhm. So, also ne, überhaupt, dass Kübler da den Freiraum hat, so zu flanken. Und beim 2-1 ist es Wagnoman, der in seinem Rücken der Richer-Hand einfach mal laufen lässt. Also erst passt die Zuordnung überhaupt nicht und dann ist der erste Schuss, der wird ja noch gehalten. Und den Abpraller, spätestens dann, muss Wagnermann eigentlich da sein und das Ding klären. Und das, dass die beiden Außenverteidiger Gegentore irgendwie verschulden oder mitverschulden, das ist jetzt in Stuttgart in dieser Saison auch schon häufiger passiert. Und ich finde eigentlich, dass so, also zum Beispiel, sie haben ja mit Elkanus jetzt zum ersten Mal gespielt, den haben sie neu geholt als Zehner. Da wird was draus, glaube ich. Ich kann mich an eine Szene erinnern, irgendwo ganz in der Anfangsphase. Da lässt er sich halt so zurückfallen in den Sechserraum. Und da gibt es irgendwie einfach nur auch wieder so eine Kopfballgeschichte, irgendwie langer Ball, Kopfball von Ginter zurück. Und Stiller holt diesen zweiten Ball, lässt den so nach außen prallen auf Mittelstellt, aber dann ist Elkanus halt da und holt den da ab. Und das kann natürlich, weil der danach dann irgendwie, glaube ich, halb Freiburg einmal kurz mit einer Körpertäuschung stehen lässt und verlagert das Spiel. Wenn die das häufiger hinkriegen, dann haben die auch diese Statik, dieses sehr statische Aufbauspiel nicht mehr das Problem. Also ich kann mir vorstellen, dass der vor allem dem VfB hilft, aber diese Defensivprobleme, deswegen fliegen denen halt ja auch reihenweise die Spiele um die Ohren. Wie oft haben die schon Führung vergeben? Geht ja schon wieder so los in dieser Saison.
Und ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen. Es ist auch so eine kleine Einstellungssache. Ich habe das Gefühl, beim VfB neigt man aktuell so ein bisschen zur Selbstzufriedenheit. Man ist ja ein amtierender Titelträger. Man hat den DFB-Pokal gewonnen und das verleiht vielleicht dazu oder verleitet einen dazu, zu denken, vieles geht von alleine. Und da muss der VfB dann wieder rauskommen. Man ist auch wesentlich weniger gelaufen als Freiburg. Ich glaube, 7 Kilometer weniger. Ja. So, das macht sich dann auch bemerkbar. Dabei ging es ja eigentlich gut los mit dem schönen Hackentor von Demirovic. Da habe ich nämlich gedacht, gut, dass wir den in unsere früheste 11. Spieltags gepackt haben.
Da habe ich auch gedacht, okay, dass wir, der Call, der passt. Mindestens 3.
Können wir den stehen lassen?
Naja, geht natürlich irgendwie nicht, ne?
Nee, muss natürlich durch Matanovic.
Muss Matanovic reinnehmen.
Gut, dann tauschen wir den aus.
Ja. Und ja, also auch da wieder der Pre-Assist zu dem Tor von Demirovic kommt auch über von Elkanus. Oder Khanus, je nachdem, wenn man den Arabisch ausspricht, ist glaube ich Khanus. Also aber das ist natürlich jetzt alles irgendwie noch sehr, sehr frisch. Und du musst halt einfach auch irgendwann mal ein Spiel dann einfach irgendwie über die Zeit retten.
Ne? Ja.
So gegen Gladbach war es ja am Ende auch Glück, dass die Gladbacher vorne so schlecht waren und nicht, dass der VfB so gut verteidigt hat. Sonst hätten sie da ja auch nicht zu null gespielt.
Von der einen Befreiung, also von der Freiburger Befreiung zur nächsten Befreiung, die passierte am Freitagabend. Leverkusen gegen Frankfurt. Leverkusen siegt 3-1. Was hat dich da mehr überrascht? Leverkusen so stark, so verändert, so griffig auf einmal oder Frankfurt so schwach?
Also erstmal hat mich der Ansatz von Kasper Hjulmand überrascht, weil wir haben vorher darüber geredet, klarer Ballbesitztrainer, keine Ahnung.
War gar nicht so typisch Ballbesitz.
Überhaupt nicht. Es war kompletter Umschaltansatz. Sie haben Frankfurt total kommen lassen. Das hat, finde ich, auch wieder so ein bisschen die alten Probleme von Frankfurt offengelegt, die sie in der vergangenen Saison vor allem hatten, dass sie so ein bisschen Schwierigkeiten haben, Chancen zu kreieren, wenn der Gegner sie erstmal nur machen lässt und wenn sie nicht umschalten können. Aber dann, also ich hätte vielleicht anstelle von Kasper Hjulmand genau dasselbe gemacht. Einfach auf das riesige Tempo, was diese Mannschaft hat, setzen und erstmal sehen, dass du die defensive Stabilität an den Start bekommst. Und das hat er, da überleg dir, was das für Chaos gegen Werder war defensiv, hat er sehr gut hinbekommen. Und man hatte ja ehrlicherweise auch, als die zu 9 waren am Ende, die Leverkusen, oder hattest du den Eindruck, da kommt jetzt von Frankfurt noch was?
Nee, das ist ja auch absurd, dass sie auch in Unterzahl halt besser gespielt haben und gegen Bremen ja das Gleiche. Da war aber dann die Überzahl irgendwie das Problem. Ich hatte den Eindruck, es war so eine einzige Teambuilding-Maßnahme bei Leverkusen. Anstatt Rafting war das jetzt einfach so das Spiel gegen Frankfurt.
Genau, weil, wir gehen mal Fußball spielen.
Ja, es war so viel Charakter und Leidenschaft mit dabei. Das ist jetzt auch nicht so richtig typisch für Leverkusen gewesen. Du hast gesagt, das Pressing extrem stark. Teller hat überragendes Spiel gemacht. Auch die richtige Entscheidung gewesen, vom Trainer ihn reinzunehmen. Sie haben wirklich auch Widerstandsfähigkeit gezeigt. Und genauso musst du dich dann eben aus so einer Krise auch rausarbeiten.
Ja, aber?
Und ich, wie gesagt, die zweimal gelb-rot. Unter anderem für Andrich. Das waren dann so Fouls, wo ich dachte, ja, das ist jetzt so ein bisschen übermotiviert. Jetzt wollten sie zu viel.
Ja, das ist so, das stimmt. Da gebe ich dir total recht. Auf der anderen Seite muss man eine Sache noch anmerken. Es waren jetzt 3 Standardtore, ne? Also klar, ein Elfmeter, ein berechtigter Elfmeter und den musst du auch erstmal rausholen. Aber also generell sind es ja alles gute Freistoßpositionen, die du erstmal rausholen musst. Und trotzdem, wenn Grimaldo nicht diesen Tag hat und so früh dieses Tor macht, eigentlich fand ich vorher die Eintracht besser. Bis zu dem Freistoß.
So. Aber ja, das ist übrigens Alonsos Erbe, ne? Die beiden Freistoßtore von Grimaldo. Es gab ja letzte Saison vor 2 Jahren so ein Video,
ja,
wie Alonso beim Training Grimaldo gezeigt hat, wie man den Fuß richtig hält, um so einen Ball reinzumachen. Und jetzt hat es sich endlich gezeigt.
Das hat offenbar gewirkt.
Grimaldo natürlich jemand für die Elf des Tages, den müssen wir da reinnehmen. Und für Leverkusen geht es jetzt weiter mit Champions League in Kopenhagen. Das ist natürlich auch wie in einem Drehbuch, dass Julmann jetzt in Kopenhagen, Dänemark, ne, er hat gesagt, das ist auch ein ganz besonderes Spiel für ihn. Frankfurt spielt in der Champions League gegen Galatasaray, am Donnerstag übrigens, ne, das ist jetzt über 3 Tage. Und das ist vielleicht auch das, was ich am Donnerstag schon gesagt hatte, vielleicht hatten sie es schon so ein bisschen im Hinterkopf.
Kann sein. Ne, Was die Eintracht auf jeden Fall hoffen muss, ist, dass Hugo Larsson dann wieder spielen kann.
Nee, der fällt aus.
Das ist schon safe?
Der ist safe, dass er... Ja.
Also
beziehungsweise Christensen fällt auf jeden Fall aus.
Ja.
Stimmt, Larsson wäre auch sehr bitter.
Weil ich fand Højlund jetzt, also das ist mit ein Faktor, finde ich, in diesem Spiel gewesen, dass die Eintracht so statisch wirkte, dass halt Larsson viel bessere Ideen hat und viel weniger auszurechnen ist. Und Højlund war jetzt irgendwie sehr leicht zu covern, finde ich, für Leverkusen. Aber auch das soll eigentlich gar nicht die Leverkusener Leistung schmälern, sondern das war schon gut von denen.
Johnny Burkhardt hängt noch total in der Luft, ne?
Ja, voll.
17 Ballkontakte,
ja,
der ist noch nicht so richtig angekommen.
Wird aber auch mit Flanken, wenn was ging, bei Hoja flankt irgendwie rein, weil die halt auch ideenlos waren, um in den Strafraum reinzukommen.
Mhm.
Und dafür ist jetzt Johnny Burkhardt auch nicht der Finisher, ne?
Gut, dass wir 2 Frankfurter in unsere früheste Elf des Tages beordert hatten, Collins und
Hoja. Wir hatten auch 2 Stuttgarter.
Ja, da mache ich mal einen Strich durch.
Okay, und wir nehmen Grimaldo jetzt.
Und wir kommen zum spektakulärsten Spiel am Wochenende, finde ich. Das war natürlich Wolfsburg gegen Köln. Am Ende 3:3 mit dem spätesten Tor der Bundesliga-Geschichte. So spät ist noch nie ein Tor gefallen. Das 3:3 in der 14. Minute der Nachspielzeit. Und bei dem Torschützen, da hat auch der Kölner Trainer Lukas Kmasiok gesagt:
So ist der Fußball. Ausgerechnet Kaminski schießt dann das Tor.
Ausgerechnet Jakob Kaminski, von Wolfsburg ausgeliehen zum 1. FC Köln. Ja, da war vieles drin in der Partie. Viel Spektakel.
Du wolltest ihn noch in die Elf des Tages nehmen.
Ja, und du hast es verhindert.
Ja, ich habe Aslani stattdessen reingesungen und das finde ich ist auch ein okayer Pick, muss man sagen, nach diesem Wochenende.
Ja, da kommen wir gleich zu, ja.
Ja, also ich fand gerade am Anfang, wie hast du das wahrgenommen? Bis zu dieser Regenpause fand ich Köln klar besser, klar überlegen. Dann kommt diese Regenpause und dadurch kommt Wolfsburg irgendwie so ein bisschen rein. Und ich finde so nach dem Ausgleich, der Ausgleich ist ja nach einer Ecke von Amura. Und dann finde ich, fängt Wolfsburg auch gut an, Fußball zu spielen, weil Köln irgendwie nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe kommt.
Mhm.
So grundsätzlich muss man aber natürlich schon sagen, ist dieses Ergebnis am Ende irgendwie gerecht so, oder?
Total gerecht. Also jetzt, wenn Köln gewonnen hätte, wäre unverdient gewesen. Wolfsburg hat auch eine ordentliche Partie gemacht. Super Tor von Arnold auch. Auch ein gutes Spiel zum 80. Geburtstag vom VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch auch dazu nochmal. Aber bei den Kölnern musst du halt aktuell damit rechnen, dass die hinten raus immer noch treffen. 6 der 10 Pflichtspieltreffer nach der 80. Minute erzielt in dieser Saison. Dazu schafft es der Trainer auf einmal so jemandem wie Luca Waldschmidt wieder eine Bedeutung zu verleihen, der dann eine Rolle spielt. Kainz kommt rein, trägt wieder Verantwortung. Dann haben sie so jemanden wie Said El-Mala, dieses Wunderkind, die Vorbereitung vom 2:2, auch einfach Wahnsinn. Und das macht Köln aktuell einfach zu einer super attraktiven Mannschaft. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen, weil da natürlich sowieso immer so viel Leidenschaft vorhanden ist, auch durch die Fans und das Drumherum. Und jetzt passt auch noch der Fußball dazu. Also das ist schon fast beängstigend.
Es ist vor allem dieser Offensivansatz, ne? Das ist ja nicht irgendwie Underdog-Zweitliga-Fußball oder Aufsteiger-Fußball, sondern der Offensivansatz. Du hast Waldschmidt angesprochen. Eigentlich kannst du jeden da vorne nehmen. Bülter, Waldschmidt, dann von dahinter kam, also die haben es jetzt ja ein bisschen so gestaffelt angeordnet mit Thielmann und mit Kaminski und ständig wechseln alle die Positionen.
Hm.
Thielmann ständig irgendwie in Mittelstürmerpositionen, Bülter auf dem Flügel, das ist ja auch total schwer zu fassen und gerade so jemand wie Luca Waldschmidt, der ja eigentlich auch so für Spielfreude bekannt war immer, dem kommt das total entgegen, weil er dadurch auch so viel zwischen den Linien, Bälle hinten abholen, einfach kreativ sein. Das ist schon krass. Mal sehen, wie lange sie das so durchziehen können, weil irgendwann werden sie auch mal wahrscheinlich einen richtigen Dämpfer bekommen.
Ein Spiel verlieren, ja.
Ja, aber bisher sieht das schon echt gut aus und das überrascht mich schon. Wobei ich finde, wenn man das so mit Paderborn letzte Saison in der 2. Liga vergleicht, dann hätte man schon auch, also da sieht man ja schon auch Dinge, die da so ähnlich irgendwie aufgebaut worden sind von Kwasniok.
Kaminski übrigens für Wolfsburg in 39 Spielen kein einziges Mal getroffen und für Köln jetzt schon das zweite Saisontor. Bei Wolfsburg Christian Eriksen 90 Minuten auf der Bank, den haben wir noch nicht gesehen. Den sehen wir dann vielleicht am kommenden Wochenende. Und für unsere früheste 11. Spieltages wolltest du Erik Martel nominieren? Ja, ist die meisten Kilometer gelaufen bei den Kölnern, aber es drängt sich natürlich trotzdem jemand anders auf, finde ich.
Also wenn wir einen Sechser nehmen wollen aus der Partie, muss es Maxi Arnold sein.
Genau.
Und den können wir von mir aus gern nehmen. Die Rolle von Martel darf man da nicht unterschätzen, weil natürlich dieser sehr offensive Ansatz nur dann funktioniert, wenn du jemanden hast, der so jede Lücke dann irgendwie zuläuft und auch immer intelligent sich beispielsweise für so Gegenzüge oder Gegenzugansätze des Gegners in Passwege stellt und so. Mhm. Das macht Martel schon gut, aber der hat natürlich dann jetzt nicht diesen total sichtbaren Impact, wie ihn jetzt natürlich Maxi Arnold mit Tor und Vorlage hatte, klar.
Wir gucken auf ein bisschen Standard am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Dazu gehören die beiden Siege der Bayern und von Borussia Dortmund. Bei den Bayern gegen den HSV ist genau das passiert, was wir vorher eigentlich erwartet hatten. Wir hatten Schlimmstes befürchtet für den HSV. Und jetzt ist die große Frage nach dem 5:0 für die Bayern. Was sagt das über die Bundesliga-Tauglichkeit der Hamburger aus? Im Prinzip ganz viel oder eigentlich wirklich ganz wenig, weil du darfst dieses Spiel in München nicht mit reinrechnen in deine Saison.
Ja, vor allem.
Weil das wie dieser berühmte Zahnarztbesuch ist. Einmal im Jahr muss man einfach hin und.
Ja, aber, also, man kann über die sehr, sehr junge Dreierabwehrkette sprechen und sagen, okay, wie soll die sich behaupten gegen diese starken Bayern? Man kann auch darüber reden, dass die Bayern auch wirklich einen guten Tag hatten, ne? Also, das 1-0 von Serge Gnabry ist natürlich ein unnormal schönes Tor. Geil rausgespielt, super Abschluss. Dann stehst du da nach 3 Minuten und hast es gesehen, Merlin Polzin guckt so nach oben in Richtung, so nach
wie lange ist noch?
Boah, wie lange ist noch? Und dann sieht er so 1:30 oder so, okay.
Ja, und dann stand es auch eine halbe Stunde ja schon 4-0 ja. Und dann haben die Bayern aber natürlich auch einen Gang rausgenommen, weil sie natürlich auch wissen, wir werden das Spiel gewinnen, ja. Müssen jetzt unsere Kräfte schonen, weil sie fangen ja trotzdem mit ihrer besten Elf immer an. Ja. Da wurde ein bisschen durchgewechselt und das ist ja das, was wir möglicherweise oder was den Bayern möglicherweise zum Verhängnis werden könnte, dass jetzt 3 Monate weitergerechnet, sieht das mit den Kräftereserven schon wieder anders aus. Jetzt haben sie das Champions-League-Spiel gegen Chelsea vor der Brust, die kommen mit einem 75-Mann-Kader, die haben die Probleme nicht und die Bayern müssen eben wirklich da so ein bisschen rotieren und deswegen hätte ich jetzt gegen Hamburg auch vielleicht von vornherein 1-2 Leute gebracht, die dann später reingekommen sind. Karl zum Beispiel oder ich hätte vielleicht auch mit Jackson von Beginn an mal probiert.
Aber es ist immer noch ein Bundesligaspiel, ne?
Also ja, aber möglicherweise gegen das schwächste Team der Liga. Und du kannst ja dann, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht, kannst du ja immer noch.
Aber denk an diese eine Situation in der ersten Halbzeit, der einzige Abschluss des HSV, wo auf einmal ein Muheim auf dem rechten Flügel durch ist und dann Stanisic da irgendwie so ein Luftloch tritt und dann fängst du dir so einen so, und dann hast du vorher Lennart Karl aufgestellt. Die Diskussion will ich dann mal hören. Also die Bayern sind ja nicht gerade das allerstabilste Team. Dieses Mal haben sie halt ihre Chancen extrem gut genutzt, muss man sagen. Und mir hat beim HSV ehrlicherweise auch wirklich so das Zupacken gefehlt. Also das, was Augsburg zum Beispiel gut gemacht hat, dass du nicht vorne attackierst und versuchst, sie wirklich offensiv zu pressen, kann ich verstehen. Aber dass du zumindest im Mittelfeld versuchst, mal eher in irgendeinen Zweikampf mit denen zu kommen, um die einfach ein bisschen zu nerven, das hat beim HSV wieder gar nicht geklappt. Und deswegen, meiner Meinung nach, war der HSV auch zu träge, um in München was mitzunehmen. Das ist was, finde ich, das hat man auch in den anderen Spielen gesehen. Auch gegen Gladbach und auch gegen St. Pauli zu Hause. Da müssen sie unbedingt dran arbeiten. Ne? Das ist schon, finde ich, krass, krass erkennbar.
Wie hast du Luka Vuškovic wahrgenommen, 18 Jahre alt, er ist der neue Abwehrchef, war der beste Hamburger Zweikämpfer, 63% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das finde ich dann schon auch bemerkenswert, wenn dein bester Zweikämpfer der 18-jährige Innenverteidiger ist. Wir haben ja vorher gesagt, da wird ganz schön viel auf ihn aufgeladen, wenn es genau das passiert. Und zwar, dass sie eine Packung bekommen haben. Und er war dann an 1-2 Toren auch nicht ganz unbeteiligt. Ne? Das nimmst du ja schon auch mit als 18-Jähriger.
Das sind aber alles 1-gegen-1 Situationen. Und dass dich dann einfach Harry Kane oder keine Ahnung wer auf die Terrasse schickt, ist jetzt auch nicht total ungewöhnlich. Mhm. Also da sehe ich dann eher schon auch das Hamburger Kollektiv mit in der Verantwortung. Generell muss man ja sagen, also ich fand zum Beispiel, wenn der HSV mal versucht hat, das Spiel aus der eigenen Hälfte nach vorn zu tragen und nicht einfach bloß einen langen Ball geschlagen hat, so am Omari zum Beispiel, dann sieht man schon auch, dass da irgendwie was gehen kann. Aber es kommt halt jetzt im Moment vor allem darauf an, dass das irgendwie strukturiert und geordnet ist und so dieses, gehe ich jetzt mit dem Gegenspieler mit oder nicht, also zum Beispiel Kane, ganz oft wieder in die Zehnerrolle reingegangen und keiner hat sich getraut mitzugehen. So, und normalerweise, du bist dann 3-gegen-1 vorne, muss einer in der Regel ist es ja dann irgendwie der Zentrumsinnenverteidiger, muss dann irgendwie mit vorverteidigen, dahinter sind ja noch zwei, die absichern. Das haben sie sich jetzt nicht getraut, weil das wahrscheinlich auch noch zu frisch ist. Da weiß ich nicht, wie schnell sowas dann tatsächlich für die Bundesliga etabliert werden kann.
Ja, es war heute erst ein Punkt, noch kein Tor geschossen. Das nächste Spiel ist gegen Heidenheim. Da haben wir dann schon das erste richtige Abstiegsendspiel am vierten Spieltag, ne? Weil das die beiden Teams sind, die aktuell wirklich auch am schwächsten sind. Zu Heidenheim kommen wir gleich noch. Ein Satz noch zu den Bayern, weil wir jetzt auch noch jemanden für die Elf des Tages brauchen. Serge Gnabry hast du angesprochen. Auf einmal wieder super wichtig für die Bayern. Na, war ja auch schon irgendwie so halb aussortiert gefühlt. Aber war jetzt bester Zweikämpfer auf dem Platz, hat das wichtige 1-0 gemacht und ist einfach einer, auf den du dich verlassen kannst. Ne? Das ist ja einer, der in seinen ersten 7 Bundesliga-Jahren immer zweistellig getroffen hat. Dann gab es so eine kleine Delle und jetzt ist er wieder richtig in Form.
Ja, spielt super, weil er vor allem auch im Zentrum jetzt im Moment ja eingesetzt wird, so genau. Als Musiala-Ersatz, finde ich, kann man machen. Ich fand aber auch Pavlovic richtig gut. Ich fand auch Kane in diesem Spiel, der ist ja zuletzt nicht so in Erscheinung getreten. In dem Spiel fand ich das auch geil, auch wieder beim 5-0, den Ball am eigenen Strafraum quasi irgendwie erobert und nachher dann selbst das Tor macht. Kann man auch nehmen. Also ich bin da offen. Ich schließe mich einfach deiner Meinung an.
Wir hatten Olisse eigentlich, dem gönnen wir mal eine Pause, da machen wir mal Belastungssteuerung, was die
auch
Elf des
typisch,
Tages
ne?
angeht. Ich glaube, der steht noch oft genug in der Elf des Tages. Ja. Kane glaube ich auch.
Aber wir wählen ihn und da ausgerechnet dann
ja.
trifft er nicht.
So ist es ja. Also Gnabry oder Pavlovic, weil wir vielleicht einen auf der 6 brauchen oder eben auf der 10. Wir gucken mal. Wir bauen das nachher in Ruhe zusammen, wenn wir hier 40 Namen draufstehen haben. Borussia Dortmund gewinnt 2-0 beim 1. FC Heidenheim. Auch das war zu erwarten, wobei man natürlich auch hätte damit rechnen können, dass der BVB da wieder ein bisschen stolpert. Es war wieder so genau so ein Spiel, wo man dann vielleicht mit der Birne nicht richtig dabei ist und auf einmal was liegen lässt. Aber das haben die Dortmunder richtig souverän, erwachsen, kompromisslos runtergespielt. Die rote Karte für Zivzivaza hat die natürlich auch sehr in die Karten gespielt. Und dann ist Heidenheim einfach zu schwach und möglicherweise auch aktuell nicht Bundesliga-tauglich, um dann Borussia Dortmund da Paroli bieten zu können.
Und Borussia Dortmund wird auch immer schwerer zu verteidigen. Ne? Also man muss da immer noch so ein bisschen vorsichtig sein, weil es war jetzt irgendwie St. Pauli am ersten Spieltag, dann Union und jetzt Heidenheim. Aber das sind ja schon immer die ähnlichen Abläufe. Wir haben in der Vorschaufolge noch darüber gesprochen, dass Guirassy so quasi die Lücke reißt, in die dann Maxi Bayer reinstößt. Jetzt war Karim Adeyemi ja auch oft sehr beteiligt, also auch irgendwie mitprägendster Dortmunder in dem Spiel, auch wenn die anderen beiden getroffen haben.
Aber mega Vorbereitung beim, ne, vom 2-0
ja,
von Adeyemi.
Ja, super. Also auch Adeyemi macht ein Riesenspiel und na klar, es war Heidenheim, aber das sind halt eben die Spiele gewesen, die ihnen sonst um die Ohren geflogen sind. Und wenn du auch mal in die Statistiken guckst, Dortmund hat jetzt unter Kovac die meisten Großchancen der Bundesliga kreiert, zusammen mit den Bayern. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie, also die Bayern haben, glaube ich, doppelt so viele Torschüsse fast abgegeben wie der BVB. Das heißt, Dortmund ist sehr effizient und sie haben zum Beispiel auch den höchsten Anteil an Torabschlüssen aus dem 16er, gemessen an allen Torschüssen. Also die schießen kaum mal von draußen irgendwie, weil ich glaube, Niko Kovac auch sagt, ey, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Lass uns lieber sehen, dass wir eine vernünftige Chance haben, die nutzen wir dann.
Ja, beziehungsweise Guirassy nutzt sie dann. Ne? Das ist ja auch einer, der schießt auch klar. nicht vorbei. Der trifft einfach am Fließband, ist die Lebensversicherung. Und du hast den Vergleich mit den Bayern angesprochen. Und so ähnlich denkt auch Maxi Bayer. Der hat nämlich so ungefähr in die Richtung gesagt, ja, wir wollen eigentlich Meister werden. Also warum nicht? Ne? Das macht man ja so, wenn man in der Bundesliga antritt. Sein Trainer hat im Prinzip das Ganze aber wieder eingefangen auf der Pressekonferenz danach.
Ja, man sieht, dass der junge Mann erst 21 Jahre jung ist. Also von daher, ich bin ein bisschen älter und auf das Glatteis lasse ich mich nicht führen. Also ich habe es ja gesagt, 25 Punkte Rückstand auf Bayern München, 13 Punkte auf Leverkusen. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich in die Champions League kommen. Und alles andere nach dem dritten Spieltag ist noch keiner aufgestiegen, keiner abgestiegen, keiner Meister, gar nichts. Also von daher, das ist in der Euphorie, weil er wahrscheinlich ein Tor gemacht hat. Aber das werde ich ihm schon austreiben.
Und ich glaube, es gibt auch viele Borussia Dortmund-Fans, die sagen, mit den Auswärtstrikots wollen wir nicht in die Geschichte eingehen als deutscher Meister. Die haben einen großen Shitstorm ausgelöst, gab es große Fanproteste gegen dieses neue, sagen wir mal, extrovertierte Auswärtstrikot der Dortmunder mit ein bisschen grau, mit ein bisschen grell. Ist ja aber nicht der einzige Trikot-Fehlgriff bei Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren. Da staut sich, glaube ich, gerade ein bisschen Ärger auf. Also die haben jetzt einmal dieses schöne Champions-League-Trikot rausgebracht und der Rest in den letzten Jahren war einfach immer... Also man wittert schon eine Verschwörung, dass da irgendwo ein Schalke-Fan in der Designabteilung des Ausrüsters sitzt und das einfach extra macht. Aber gut.
Also solange das Problem ist, dass die Dortmund-Fans haben, läuft nicht so ganz viel verkehrt.
Das stimmt.
Also.
Champions League als nächstes gegen Juve. Das wird ein großer Abend möglicherweise für den BVB.
Ja, aber ganz anderes Spiel, ne? Und dann irgendwie auch der erste richtige Test mal in dieser Saison. Ne? Ja. Also, na, lass uns St. Pauli nicht kleinreden, aber danach kamen halt Union und Heidenheim.
Ja, deswegen da keine Gegentore kassiert zu haben in 3 von 4 Pflichtspielen, glaube ich, das ist jetzt, klingt gut, aber also
haben
man
halt
muss
3 im ersten direkt gekriegt.
Man muss auch auf die Gegner gucken. Und wir gucken jetzt auf das, was sonst
noch war. Wen nehmen wir denn für die 11 des Tages?
Ach so, ja, stimmt, den hatten wir, das haben wir ja noch nicht. Wir hatten ja Anselmino, der hat gar nicht gespielt.
Ist ja kurz, also, wieder unser Näschen bewiesen.
Ja.
Aber also ich bin tatsächlich bei einem anderen Innenverteidiger, damit wir nicht wieder Guirassy einfach nehmen, weil vorne wird ja jetzt wirklich, wirklich eng. Ich bin bei Waldemar Anton, der hat echt Kimmich-like Stats dahingelegt gegen Heidenheim. Klar, liegt natürlich auch ein bisschen an der Spielweise, weil Heidenheim halt zu 10 lange spielt und dann auch irgendwie nicht so richtig den Spielaufbau attackiert, aber 150 Mal am Ball, 138 Pässe, über 95% Passquote. Ich finde, Waldemar Anton, auf dem wird auch oft rumgehackt, aber der hat auch schon ein gutes Spiel gemacht.
Nehmen wir.
Gut.
Und gucken auf die beiden Spiele, die wir noch nicht besprochen haben. Leipzig siegt in Mainz 1-0. Auch nicht total überraschend, zumal Mainz irgendwie so eine Heimschwäche mit sich rumschleppt. Die können zu Hause irgendwie auch nicht mehr gewinnen.
Ja, und Mainz,
7 Bundesliga-Heimspiele in Folge schon nicht mehr gewonnen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine crazy Statistik, ne? Weil eigentlich hatten die sich ja in der vergangenen Saison echt zu so einer Heimmacht zwischendurch mal gemausert. Aber du merkst halt einfach, finde ich, also man kann über Böwing jetzt vielleicht noch nicht genug sagen, weil man ihn erst einmal gesehen hat, also Nordin zum Beispiel hat ja in der vergangenen Woche jetzt auch nicht den riesen Job gemacht, das sind immer ganz gute Ansätze, aber wenn dann die erste Reihe fehlt mit Paul Nebel und mit Lee vor Amiri und Zano, dann wird es halt einfach schwierig. Mhm. Und das, finde ich, hat man in dem Spiel halt auch wieder gemerkt. Ja, und deswegen am Ende irgendwie, Leipzig lässt ja riesen Chancen liegen. Bei denen wirkt es irgendwie so ein bisschen organischer alles, ne? Also nicht mehr so, als würde da jeder einfach für sich spielen.
Es sieht nach einer Mannschaft auf einmal aus. Woran das wohl liegt?
Keiner, können wir auch nicht erklären.
Johan Bakayoko mit dem Tor des Tages. Aus der Elf oder für die Elf des Tages hatten wir Riedle Baku nominiert, der immerhin die meisten Sprints aller Spieler gemacht hat. Schnellster Leipziger Spieler war. Könnte man ihn stehen lassen. Man könnte aber auch David Raum nehmen, wenn man jetzt einen für die Kette hinten braucht.
Aber wir haben für links haben wir schon Grimaldo, ne? Also ich finde, Rechtsverteidiger, hat sich da jetzt schon einer aufgedrängt, nicht so richtig?
Bisher nicht.
Ja, dann lass doch Baku einfach nehmen. Mein Gott.
Das letzte Spiel, Hoffenheim mit dem Sieg bei Union Berlin, 4-2. Und ausgerechnet ein ehemaliger Unioner macht 2 Tore. Fisnik Aslani, der bei Union in der Jugend ausgebildet wurde. Das heißt, es war ein ganz spezielles Spiel für ihn.
Alle da, Familie war da, Freunde waren da, alte Lehrer waren sogar da. Deswegen war es wirklich sehr, sehr schön. Also alles in allem, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Tag. Hier in der alten Heimat gingen auch alte Freunde, sage ich jetzt mal, die 3 Punkte zu entführen und auch noch sogar 2 Tore zu machen, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Alte Lehrer waren da. Also ich weiß nicht, wie ich...
Mich hätte das auch beflügelt.
Den zeige ich jetzt mal, dass ich doch was kann.
Ja.
Auch da... Hoffenheim ist einfach richtig gut in die Saison gestartet. Die haben diesen Umbau einfach richtig gut gemacht. Es sind ja viele Neue im Team und die Neuzugänge schlagen da voll ein. Auch wenn es sehr effizient war, ne? 9 Torschüsse nur.
Ja, also
und 4 waren drin. Das ist jetzt auch, also ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Das in allen Ehren und dass Aslani eine richtige Rakete ist, haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Aber Union schlägt sich halt selbst, ne? Die verschulden 2 Elfmeter. XG 3,7 für Union. So. Und also wenn du dann, eigentlich hat Steffen Baumgart, der Trainer, ja dafür gesorgt, dass sie in dieser Saison recht stabil wirken. Aber das war jetzt halt einfach schon wieder Vollchaos, muss man einfach sagen. Und dann, ja, ich will das nicht kleinreden, die Leistung der Hoffenheimer, aber die Berliner haben da schon sehr zu beigetragen, dass es am Ende zu diesem Spielergebnis kam.
Dann schließen wir das doch ab und blicken jetzt nochmal auf die wirkliche Elf des Tages. Ich hoffe, ich kann es mit meinen Notizen jetzt hier noch schlüssig nachvollziehen. Also wir fangen nochmal hinten an. Damen im Tor. Mhm. Dann haben wir die Viererkette. Grimaldo, Anton, Friedel, Baku. Mhm. So. Dann haben wir auf der 6 Maxi Arnold. Das andere kann ich schon nicht mehr lesen. Wir haben Matanovic, Aslani und Gnabry vorne.
Matanovic, Aslani und Gnabry. Aber warte mal. Dann müssen wir ja Viererkette, 1 Sechser, 2 Sechser. Was mit Bangula? Müssen wir irgendwo noch unterbringen?
Ja, wir haben halt nur 11.
Ja, aber du hast, also es fehlt, ist noch eine Position offen, oder?
Wir machen das in Ruhe und blenden euch das dann entsprechend ein. An der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, das ist ein Videopodcast, das heißt, ihr könnt das alles sehen, auch die entscheidenden Szenen, über die wir sprechen, über die Tore, das seht ihr dann alles, wenn ihr uns guckt, aber ihr dürft uns natürlich auch gerne weiter nur hören, wenn euch das besser in den Kram passt. Über die zweite Liga müssen wir auch noch sprechen. Da gab es am Wochenende einen Rekord, den frühesten Platzverweis in der Geschichte des deutschen Profifußballs. Noah König von der Spielvereinigung Greuther Fürth hat sich den geholt, nach 26 Sekunden schon, gegen den 1. FC Kaiserslautern. Also Überstunden abgebaut, sag ich mal.
Glückwunsch.
Möglicherweise. Lautern gewann dann 3-0 in Überzahl. Ansonsten im Zentrum stand natürlich das Duell von Hannover gegen Hertha. Hannover bleibt Tabellenführer, trotz der 0-3 Niederlage gegen Hertha. Also die Hertha kann dann doch noch gewinnen. Obwohl das jetzt nicht unbedingt so danach aussah, wenn man sich die Zahlen anguckt. 21-10 Torschüsse, 15-0 Ecken und 60% Ballbesitz für Hannover. Und Hertha nimmt die Punkte mit.
Hertha hat super verteidigt. Also richtig leidenschaftlich. Die haben sich richtig so gegen diese Krise gestemmt. Wollten, glaube ich, auch allen. Also so finde ich, das war so ein Spiel, so wir zeigen jetzt allen, dass wir besser sind, als ihr alle denkt. 56% Zweikämpfe gewonnen.
Mhm. Und die gleiche Laufleistung wie Hannover.
Genau.
Und die ja echt viel laufen auch.
Ja, und natürlich... dann, wenn du dann so einen Abend hast, wo du einfach effizient bist, und das war die Hertha dann an der Stelle, mal sehen, was es bringt, dass zum Beispiel Kownacki jetzt zum ersten Mal, wir haben noch über...
Ich glaube, der hat Donnerstag im Podcast gehört, du hast ihn ja gebasht, genau, der hat noch gar nicht aufs Tor geschossen.
Ja, ich habe ihn, glaube ich, provoziert.
Aber man muss auch die Flanke von Fabian Reese erwähnen, super Vorbereitung, und ne, das haben wir ja gesagt, es braucht mal so ein Erweckungserlebnis für Schlüsselspieler, er ist einer, und Kownacki sicherlich auch. Wobei der beste Spieler bei der Hertha laut des Trainers ein 16-Jähriger ist. Und zwar Kenneth Eichhorn, spielt auf der 6. Der ist 16 Jahre, 1 Monat und 17 Tage und stand jetzt zum ersten Mal in der Startelf. Kein Zweitligaspieler, war bei seiner Startelf-Premiere jünger. Das ist schon auch ein beeindruckender Spieler.
Er ist ja eh, glaube ich, der Rekordhalter, was jüngster eingesetzter Spieler in der zweiten Liga angeht. Also war er vorher schon.
Und nur Moukoko war insgesamt noch jünger bei seinem Debüt.
Ach, der war noch jünger sogar? Okay.
Ja. In der Bundesliga dann.
Ja, der war ja gerade 16, ne? 16 und einen Tag oder so, als er damals eingewechselt wurde.
Und das ist natürlich eine Top-Mischung, wenn auf einmal alles funktioniert und auch so ein Junger performt. Klar, da kannst du dich jetzt nicht immer drauf verlassen, dann musst du auch ein bisschen dosieren, du darfst den jetzt nicht immer von Anfang an bringen, aber wichtig für die Hertha, mit so großen Erwartungen ja auch in die Saison gegangen, ne? Wir haben ja auch gesagt, die haben wirklich auch eine Mannschaft, mit der du aufsteigen kannst.
Ja, aber so Spiele wie jetzt gegen Hannover bastelst du dir nicht jedes Wochenende zurecht, ne? Also die müssen dann schon auch wieder zu dem kommen, was sie eigentlich vermeintlich ja stark macht, ne? Dass sie also eine vernünftige Offensivstrategie haben, dass Stefan Leitl, der ja eigentlich auch an einem schönen Offensivspiel interessiert ist, dass er dafür eigentlich auch die richtigen Spieler hat. Also die müssen schon sehen, dass sie auch spielerisch wieder in die Spur kommen und nicht, die werden nicht nur Underdog-Fußball spielen können, aber vielleicht reicht's zum Startschuss.
Mhm. Was war noch in der zweiten Liga? Karlsruhe ist jetzt Zweiter nach dem Sieg gegen Nürnberg. Und ja, Nürnberg Letzter mit nur einem Punkt. Die große Frage ist, was ist mit Miro Klose, mit dem Trainer? Und da gibt es das Zitat des Sportchefs Schatzi Alexiou, der gesagt hat, selbstverständlich wird Klose auch am kommenden Samstag, und jetzt kommt es im Kellerduell gegen den VfL Bochum, auf der Bank sitzen. Da haben wir da das nächste heiße Duell, denn Bochum hat auch wieder verloren, 0-1 in Paderborn. Da gibt es auch große Diskussionen, das ist mit Dieter Hecking. Diese beiden Teams treffen jetzt am kommenden Samstag im Topspiel abends aufeinander, Nürnberg gegen Bochum.
Ja. Also bei beiden würde es mich nicht überraschen, wobei eigentlich Dieter Hecking ja so, ich sag mal, den größtmöglichen Rückhalt.
Was würde dich nicht überraschen, wenn beide.
Wenn einer der beiden nach dem Spiel fliegt.
Ach so.
Oder würde dich das überraschen?
Ich fände es in Bochum extrem schade und vielleicht ein bisschen überhastet agiert, weil man ist ja bewusst mit ihm auch in die zweite Liga gegangen und er hat ja schon den Verein nach vorne gebracht, obwohl sie abgestiegen sind. Er hat ja schon eine Kultur dort eingezogen, die, glaube ich, gut zu Bochum passt. Und natürlich ist die Erwartungshaltung eine andere, wenn du als Absteiger jetzt da stehst, wo sie stehen. Vielleicht braucht man mehr Geduld, vielleicht ist es aber auch zu viel verlangt. Ich weiß es nicht. Und bei Miroslav Klose, so ein großer Umbruch, den zusammenzubauen, ist auch eine große Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob man ihm da mehr Zeit geben müsste. Aber vielleicht ist das im Profifußball so, dass du diese Zeit nicht hast.
Du hast halt bei Dieter Hecking, du hast ganz klar erkannt in der Vorbereitung, dass er dahin will, dass er dominanten Fußball spielen lässt. Deswegen haben sie auch Kevin Vogt geholt zum Beispiel. Das geht natürlich schon so ein bisschen auch auf Kosten der Dynamik. Und Sissoko, der wichtigste Spieler, ist jetzt sehr schwer verletzt, kann nicht spielen. Jemand wie Francis Onyeka ist lange ausgefallen, erst jetzt wieder so auf dem Sprung und irgendwie, dann musst du natürlich schon auch hoffen, dass irgendwelche Neuzugänge, die du holst, wie der andere Sissoko, der für den Sturm geholt wurde, dass die dann einfach auch einschlagen. Und diese Mischung aus allem fliegt Bochum gerade so ein bisschen um die Ohren. Und ich, also Dieter Hecking ist lang genug im Geschäft, um Lösungen da zu finden. Die Frage ist, ob das jetzt, also ob dieses negative Momentum sich dadurch jetzt besiegen lässt durch irgendwelche, was weiß ich, Personalmoves. Mhm. Aber jetzt, ich meine, mit Nürnberg kommt ja dann immerhin ein Gegner, der auch mit dem Rücken zur Wand steht. Also,
ja, wir spielen in Nürnberg.
Ja, aber trotzdem. Also dieser Endspielcharakter, das könnte möglicherweise den Bochumern, die ja auch auf dem Platz noch ein bisschen mehr Erfahrung haben als die Nürnberger, könnte denen möglicherweise in die Karten spielen.
Auf jeden Fall ist es ein Spiel, auf das wir uns extrem dann freuen am kommenden Wochenende. Bis es soweit ist, das kommende Wochenende, haben wir jetzt die erste Champions-League-Woche mit den deutschen Teilnehmern. Wir haben die Partien genannt. Die können wir ja auch hören bei uns, ne?
Ja, genau. Ihr hört natürlich jedes einzelne Champions-League-Spiel komplett in ganzer Länge bei uns, bei der Sportschau, in der Sportschau-App oder auf sportschau.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es ganz exklusiv vorab einen Podcast, den wir euch auch noch ans Herz legen wollen.
Ganz viele natürlich, aber heute einen ganz besonders. Das ist der Podcast Kalk und Welk. Da sagt ihr jetzt wahrscheinlich, ja, kenne ich doch schon. Ja,
ja, logisch.
Der ist ja auch sehr erfolgreich, aber wir möchten das gerne nochmal unterstreichen an dieser Stelle. Oliver Kalkofe, Oliver Welke, zwei hochgeschätzte Kollegen, die man ja auch aus dem Fernsehen kennt, machen einen sehr, sehr entertaining Podcast. Den empfehlen wir euch sehr. Den solltet ihr immer hören.
Ja.
Und danach dann uns wieder am Donnerstag.
Genau. Aber Kalk und Welk ist wirklich sehr lustig. Die beiden sind trifft meinen Humor.
Das ist schön. Dann weiß
Tobi
ich.
Tobi auch, er will das jetzt schon nicht zugeben.
Doch, ich gebe das zu. Also, okay. Ich höre mal rein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und freuen uns dann, wenn ihr wieder dabei seid am Donnerstag beim nächsten Bundesliga-Update.
Macht's gut.